während die Kinder nach oben gehen, möchte ich euch auch nochmal ganz herzlich begrüßen, die ich noch nicht gesehen habe eben. Und ich freue mich, dass wir auch an diesem Sonntag wieder in aller Freiheit zusammenkommen dürfen. Ingo, danke für dieses schöne Lied, Leben aus der Quelle. Tatsächlich freut mich das immer wieder, eins, was ich sehr gerne mag. Und es ist ja so, dass wir auch sonntags hier immer wieder an die Quelle kommen, in unterschiedlichen Arten und Weisen. Und jetzt werden wir uns an die Quelle des Wortes Gottes begeben. Und bevor wir das heutige Wort betrachten wollen, miteinander darüber nachdenken wollen, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Ihr dürft gerne dazu aufstehen oder sitzen bleiben, wie ihr möchtet. Lieber Gott, ich danke dir, dass wir heute auch wieder in aller Freiheit hier zusammenkommen dürfen und dass wir dir begegnen dürfen in ganz mannigfaltiger Art und Weise. Das haben wir schon getan in Gebeten, im Vers, den wir betrachtet haben, aber auch in den vielen Liedern. Hab Dank dafür, Herr, dass du so vielfältige Möglichkeiten schaffst. Und jetzt wollen wir über dein Wort nachdenken und wollen bitten, dass dieses Wort Eingang findet in uns, aber vor allen Dingen auch in unser Herz durchsinkt und uns zurüstet für den Alltag. Amen. Ja, Frank hat es schon anmoderiert. Der heutige Text bezieht sich nochmal auf das Ostergeschehen. Und tatsächlich ist es so, ich habe das über Jahre verfolgt, wenn man um die Osterzeit dann Tageszeitungen oder auch irgendwelche Wochenmagazine liest und guckt, dann ist das einer der wenigen Momente, wo tatsächlich nochmal christlicher Glauben auch so in der öffentlichen Presse irgendwie Niederschlag findet. Und in der Regel ist es immer so ein Thema, wo sich dann die Presse dran aufhängt, und das ist die Auferstehung. Und tatsächlich ist seit Jesu Zeiten das Thema Auferstehung ein wirklicher Dorn im Fleisch der öffentlichen Wahrnehmung, und das hat bis heute angehalten. Und klassische Titel sind dann, was ist denn dran an der Auferstehung, ist das denn möglich? Und man versucht da rumzubasteln und rumzukonstruieren, um irgendwie zu sagen, wie schwachsinnig ist das denn, wie kann man denn so einen Quatsch glauben? Oder B, der war ja gar nicht richtig tot. Es gibt alle Konstruktionen, außer die, dass man es einfach stehen lässt. Kaum zu glauben, die Auferstehung Jesu. Und tatsächlich leben wir auch in einer Zeit, die ihre Umwelt zunehmend kritisch wahrnimmt. Und dabei ist eine kritische Wahrnehmung der Umwelt, eine kritische Haltung gegenüber allem, was uns begegnet, sehr modern und zeitgemäß. Wir haben 1000 Möglichkeiten zu informieren, und interessanterweise entstehen da auch sehr merkwürdige Wirklichkeiten mittlerweile, weil Leute dazu neigen, sich auch immer mehr zu fokussieren und auch in so schräge, komische Abwege zu geraten. Wer heute als vertrauensselig gilt, ist eigentlich zu bedauern, denn das ist ein naiver Mensch, der eigentlich nur realitätsfern sein kann. Aber was wir dabei vergessen, ist, dass Vertrauensbereitschaft eigentlich unerlässlich ist, um überhaupt im Lebensalltag zurechtzukommen, um alltäglich überhaupt klarzukommen. Denn in unserem Alltag, und das kann man mal jeder für sich so durchdeklinieren, sind wir immer und dauernd angewiesen auf andere Menschen, auf Systeme, die unseren Alltag möglich machen. Und tatsächlich ist es so, dass wir ganz oft oder geradezu täglich unser Vertrauen auch in die Hände anderer Menschen legen, ob das jetzt Busfahrer, Straßenbahnfahrer sind, was auch immer, Leute, die sich um Technik kümmern und so weiter, das ist ganz wichtig. Also das heißt, wir müssen im Grunde Vertrauen investieren, um unseren Alltag leben zu können. Und trotzdem, wie gesagt, auf der anderen Seite leben wir in einer Zeit, die sehr kritisch ist, die sehr zweifelnd ist und wo das Zweifeln eben durchaus modern ist. Den Mann, den wir heute kennenlernen, dem mangelt es nicht an Selbstvertrauen, Und ganz eindeutig hat er eine sehr kritische Lebensperspektive. Und damit ist der Mann, den wir heute betrachten wollen, ein durchaus moderner Mensch. Von wem spreche ich? Frank hat es schon angedeutet. Ich spreche von einem der 12 Jünger, der Thomas. Und der hat so seine Haltung sozusagen zum Spitznamen beigetragen gekriegt in der Kunstgeschichte. Und in der Theologie gilt er immer als der Zweifler, Thomas der Zweifler, einer der 12. Und ich möchte uns mitnehmen in das Ende des Johannesevangeliums, ins 20. Kapitel, und möchte hieraus die Verse 24 bis 29 lesen. Und überschrieben ist das in meiner guten Nachrichtbibel, dieser Abschnitt mit Jesus und Thomas. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, übrigens das ist sein echter Spitzname in der Bibel, Didymus der Zwilling, also einer von zwei Brüdern. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer der 12 Jünger, nicht dabei gewesen. Später erzählten ihm die anderen, wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen, ich werde es so lange nicht glauben, bis ich die Spuren von den Nägeln an seinen Händen gesehen habe. Ich will erst mit meinen Fingern die Spuren von den Nägeln fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, ich bringe euch Frieden. Dann wandte er sich an Thomas. Lege deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube, dass ich es bin. Da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, bist du jetzt überzeugt, weil du mich gesehen hast? Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und mir trotzdem vertrauen. Ganz kurz der Hintergrund zum Johannesevangelium. Als Autor gilt hier Johannes oder auch der Lieblingsjünger Jesu. Das heißt, wir haben hier einen Autoren, der etwas berichtet, was er auch als Augenzeuge selber miterlebt und gesehen hat. Datiert wird es ins Ende des ersten Jahrhunderts. Und tatsächlich haben wir ja die 4 Evangelien und dieses Johannesevangelium fällt so ein bisschen raus aus den anderen Evangelien. Es gilt also als nicht synoptisch, weil er einige Textbeiträge hat und einige Geschichten von Jesus erzählt, die anderen anders erzählen oder auch auslassen. Nur so viel dazu. Wenn man so Serien guckt, dann gibt es immer vor der nächsten Serie, gibt es immer so diese Einlage, was bisher geschah. Und das müssen wir ja auch, denn wir sehen schon oder hören an der Geschichte, dass hier vorher schon was passiert ist. Und die Erzählung über Jesus und Thomas sozusagen sich hier einsetzt. Also, was bis hierhin geschah? Aus Furcht vor Verfolgung suchen die Jünger Schutz hinter verschlossenen Türen. Wir haben das Ostergeschehen hinter uns. Jesus ist gestorben, er ist begraben worden, er ist gekreuzigt worden und die Jünger sind völlig ja zerstört, am Boden zerstört, und weil sie einfach all ihre Hoffnung und all das, was sie geglaubt haben, beraubt worden sind. Das ist die Geschichte und wir haben es letzte Woche ja auch Karfreitag und dann in der Osterfeier hier ja auch ein bisschen mitverfolgt. Auch teilweise gefährlich das war, sich dann auch zu diesem Jesus zu halten. Ihr erinnert euch an Petrus zum Beispiel, der dann Jesus verleugnet aus Angst, dass er auch noch mit verhaftet wird. Also es war gar keine leichte Situation. Und diese Angstsituation, die können wir hier jetzt auch nachvollziehen. Die Jünger verbergen sich und wenn sie zusammenkommen, sperren sie das Haus zu, damit keiner mitbekommt, dass sie versammelt sind und sie eventuell dann auch noch gefangen nehmen. Und in dieser Situation der Angst tritt Jesus, der Auferstandene, zu seinen Jüngern und spricht ihnen seinen Frieden zu. Und dabei bezeugt er sich vor seinem engsten Kreis an Jüngern, an Freunden, an Schülern, bezeugt er sich als der auferstandene Herr. Jesus lebt, doch Thomas, der nicht dabei war, kann dies und will dies überhaupt nicht glauben. Das ist unvorstellbar. Und was ich so schön finde an den biblischen Texten, dass sie so ehrlich sind und im Grunde auch diesem Zweifel, der ja für uns Menschen gerade heute, die sehr wissenschaftlich denken, die sehr rational denken, völlig nachvollziehbar sind. Ich kann den Thomas da völlig folgen in seiner Haltung. Also, kann und will dies nicht glauben. Und so kommt es zur zweiten Begegnung der Jünger mit ihrem auferstandenen Herrn. Und diesmal ist Thomas dabei. Ich habe diesen Thomas mal als Typen sozusagen so ein bisschen rausgestellt und nenne ihn jetzt den Typ Thomas oder, wie es am Anfang gesagt hat, auch der Typ des Zweiflers. Und ich dachte schon am Anfang, er ist ein ganz und gar moderner, kritischer Mensch. Ein Mensch, der sich in unserer Gesellschaft sicherlich gut zurechtfinden würde. Thomas glaubt nicht einfach nur so, sondern er muss das, was er glauben soll, sehen, er muss es fühlen, er muss es selber erleben. Behaupten kann ja jeder irgendwas. Und selbst wenn es 11 seiner besten Freunde sind. Und was ein bisschen merkwürdig ist, die Geschichte kann man so stehen lassen und man kann den Thomas auch erstmal so stehen lassen, wenn da nicht noch eine Geschichte gewesen wäre und die ist mega spannend. Denn da war doch schon mal so eine merkwürdige Geschichte. Das war die Geschichte mit dem Lazarus. Und ich bleibe im Johannesevangelium, gehe nur ein paar wenige Kapitel zurück und da finden wir eine Begegnung, die den Thomas als den großen Zweifler in dieser Situation eigentlich wieder hätte einfallen müssen und die ihm zu denken geben müsste. Ich lese aus dem 11. Kapitel und springe hier so ein bisschen durch die Geschichte, weil die sonst zu lang wird. Fange mit dem 17. Vers an und hüpfe dann so ein bisschen durch die Geschichte, um die ein bisschen zu komprimieren. Als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon 4 Tage im Grab. Zum Hintergrund, Lazarus ist ein ganz guter Freund, ein enger Freund aus der Familie. Da gehört diese Martha und die Maria dazu. Die Geschichte kennt ihr, den beiden Schwestern, die sich nie so richtig grün gewesen sind. Und dann gibt es diesen Bruder Lazarus und der ist gestorben. Und es ist wirklich bewegend, das zu lesen, weil auch Jesus sich hier wieder ganz menschlich zeigt. Er nimmt das richtig mit, diese Geschichte, er weint und ist wirklich voller Trauer und das finde ich auch sehr bewegend. Und er wird jetzt nach Bethanien gerufen, um letztlich den beiden Schwestern in dieser Trauer und in diesem Abschied nehmen von ihrem Bruder beizustehen. Und dieser Lazarus ist schon 4 Tage tot. Das Dorf war keine 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute aus Judäa hatten Martha und Maria aufgesucht, um die beiden zu trösten. Jetzt springe ich in den 25. Vers. Jesus sagte zu ihr, also er spricht jetzt mit den Mädchen und mit denen er auch befreundet ist, Jesus sagte zu ihr, zu den beiden Mädels, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Und dann sagt eine der Schwestern, sie antwortete, ja, ich glaube, dass du der versprochene Retter bist. Du bist der Sohn Gottes, der in die Welt kommen sollte. Und ich springe jetzt weiter in den Vers 39. Und Jesus steht nun vor dem Grab und sagt, ein bisschen so eine Situation, wie wir das auch aus der Ostergeschichte kennen, das sind so Felsengräber und da wird so ein Stein vorgerollt, um die Gräber zu verschließen. Also ein bisschen andere Friedhofssituation, als wir das heute kennen. Und deswegen sagt er, nimmt den Stein weg, das heißt so viel wie öffnet die Gruft, öffnet das Grab. Nehmt den Stein weg, befahl er. Martha, die Schwester des Toten, wandte ein. Herr, es riecht doch schon. Er liegt seit 4 Tagen im Grab. Jesus sagte zu ihr, ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du nur Vertrauen hast. Sie nahm den Stein weg, Jesus blickte zum Himmel auf und sagte, ich danke dir, Vater, dass du meine Bitte erfüllst. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Leute hier spreche ich es aus, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nach diesen Worten rief er laut, Lazarus, komm heraus. Der Tote kam heraus, seine Hände und Füße waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte, nehmt ihn das ab, damit er weggehen kann. So viel diese Lazarus-Geschichte. Wir kennen die Geschichte natürlich auch gut. Interessant ist aber, dass einer der Zeugen dieses Wunders Thomas gewesen ist, der später als der große Zweifler in die Kirchen- und Theologiegeschichte eingegangen ist. Thomas hat als Jünger an Jesu Seite unglaubliche Wunder erlebt, bis hin zur Auferweckung des toten Lazarus. Und trotzdem mangelt es ihm an Vertrauen. Die Bibel verwendet für den Begriff des Glaubens eigentlich immer den Begriff des Vertrauens. Das heißt, wenn hier über Glaube gesprochen wird, müssen wir immer auch diesen Begriff des Vertrauens mitdenken, sozusagen, um diesen umfänglichen, diese umfängliche Bedeutung auch klar zu haben. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und das Vertrauen oder meine Fähigkeit zu vertrauen prägt ganz grundlegend die Wahrnehmung meiner Umwelt und damit auch meine Erwartungshaltung an mein Umfeld. Und die ist bei Thomas eindeutig sehr gering. Und trotzdem schenkt Jesus Thomas die Chance einer Begegnung und holt ihn damit ganz persönlich ab. Und das finde ich so toll an dieser Geschichte, dass Jesus den Thomas so annimmt, wie er ist und da abholt, wo Thomas das wirklich braucht und Jesus hier nicht sozusagen das Urteil über Thomas spricht, weil er nicht so sein kann oder nicht so ist, wie man ihn sich vielleicht wünschen würde oder Jesus ihn vielleicht sich wünscht. Interessant ist, dass der Zweifler Thomas im Jüngerkreis in guter Gesellschaft ist. Keiner der anderen Jünger glaubt, den Zeuginnen, die am Grab gewesen sind und ihren Freunden Bescheid gesagt hat, keiner der Jünger glaubt diesen Frauen, bevor sie den Auferstandenen nicht selbst gesehen haben. Sie halten Marias Zeugnis für leeres Geschwätz. Auch dem Bericht der beiden Emmaus-Jünger vertrauen sie nicht. Erst als Jesus sich ihnen persönlich zeigt, glauben sie schließlich. Von daher kann man sagen, dass nicht nur Thomas als der große Zweifler da steht, sondern der gesamte Jüngerkreis der 12 Jünger im Grunde ein Trupp von Zweiflern gewesen ist, die an der Stelle wenig Vertrauen in ihren Herrn aufbringen konnten. Jesus reagiert auf Thomas' Zweifel völlig unerwartet. Er hält ihm weder eine Moralpredigt, noch verurteilt er ihn, sondern er zeigt Thomas seine Hände, lässt ihn die Wunde in seiner Seite fühlen. Dadurch kann Thomas ganz buchstäblich begreifen, wer vor ihm steht. Sein ganz persönlicher Herr, sein Gott. Thomas erkennt Jesus nicht nur als den erwarteten Messias, sondern als seinen persönlichen Retter. Trotzdem hilft dieses Bekenntnis den Jüngern nicht. Und auch dieser Glaube, den Thomas nun geschenkt bekommt, den er entwickeln kann, trägt letztlich nicht dazu bei, die Angst zu überwinden. Die Jünger bleiben in ihrer Angst gefangen. Damit komme ich zu uns. Was können wir mit diesem Text anfangen? Was können wir mitnehmen für unser Christsein heute? Und ich finde einen Punkt sehr, sehr wichtig, und das sollten wir uns auch immer wieder klar machen, dass unser Glauben, unser persönlicher Glauben, immer in einem Spannungsfeld lebt und gelebt wird, nämlich zwischen Zweifel und Vertrauen. Forscher sagen, mein Potenzial an Vertrauensfähigkeit bestimmt die Sicht, mit der ich die Welt wahrnehme und beeinflusst meine Erwartungshaltung. Dabei beruht Vertrauen auf Erfahrungen und wächst in verlässlichen Beziehungen. Auf dieser Basis entsteht ein gesundes Selbstvertrauen, aus dem das Vertrauen in die Zukunft resultiert. Zukunftsvertrauen schützt vor Hoffnungslosigkeit und schenkt Zuversicht für und in die Zukunft. Etwas, was wir heute vielleicht nötiger brauchen als je zuvor. Das Verhalten der Jünger und von Thomas zeigt, wie stark sie unter dem Trauma von Jesu Tod leiden. Sie haben ihr Selbstvertrauen und das Vertrauen in ihre Zukunft verloren. Es bleiben Misstrauen, Angst, Orientierungslosigkeit und damit jede fehlende Zukunftsperspektive. Und es ist interessant, und da finde ich diese biblischen Berichte auch so unglaublich ehrlich und realistisch, diese Haltung ändert sich selbst nach der zweiten Offenbarung, die wir gerade gelesen haben, wo Jesus in den geschlossenen Raum kommt, in diesen Angstbereich hineintritt, wo er sich wirklich überprüfen lässt anhand seiner Wundmale. Die Haltung ändert sich nicht. Ich gehe fischen, sagen die Jünger. Und wir sind hier dann im 21. Kapitel, wo Johannes das erzählt. Das heißt, trotz allem gehen sie zurück in ihr altes Leben und damit wird die Geschichte mit Jesus zu einer Episode im Leben der Jünger. Es braucht erst eine dritte Offenbarung und die findet ausgerechnet da statt, wo der Lebensalltag, wo der wirkliche Alltag dieser Jünger greift, nämlich am See Tiberias. Erst im alltäglichen Umfeld des alten Lebens sind sie bereit für die vertrauensvolle Nachfolge. Unser Glauben im Spannungsfeld zwischen Zweifel und Vertrauen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das festzuhalten und sich immer wieder klar zu machen, dass Zweifel zum Glauben dazugehört und dass das was ganz, ganz Normales ist, zu zweifeln und dass wir Zweifel tatsächlich ernst nehmen sollen und auch zulassen dürfen. Wichtig ist nur, wie wir mit Zweifeln umgehen. Und ich glaube, da bietet uns Gott und die Bibel ganz viele Möglichkeiten, immer wieder nachzufragen, den Zweifeln nachzugehen und immer wieder diese vertrauensvolle Anbindung an unseren Herrn zu suchen. Ich komme zum Schluss. Wäre es nicht toll, mal ein echtes Wunder zu erleben, dem Auferstandenen von Angesicht zu begegnen? Oder reicht mir das Zeugnis anderer Menschen auch in Form der biblischen Schriften? Ich glaube, bei den meisten von uns trifft dies zu. Denn so außergewöhnliche Wunder, wie die Jünger erlebt haben, sind äußerst selten. Aber es tröstet mich, dass selbst diese Wunder die Jünger nicht wirklich zur Umkehr bewegen konnten. Die Kraft zur Veränderung hängt an einer einzigen Frage, die Jesus den Jüngern stellt, und zwar mitten in ihren Alltag hinein. Wir sind jetzt in der Situation des See Tiberias. Die Jünger sind zurückgegangen zum Fischen und haben im Grunde ihr ganzes Erleben mit Jesus als eine Episode abgetan. Und da können wir im 21. Kapitel folgende Situation nachvollziehen, nämlich das Treffen von Jesus mit Petrus. Johannes 21, und ich lese die Verse 15 bis 17. Jesus begegnet den Jüngern, sie haben gemeinsam gegessen am Strand des Sees Tiberias. Und dann sagt er, nachdem sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, sorge für meine Lämmer. Ein zweites Mal sagte Jesus zu ihm, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, antwortete er. Jesus sagte zu ihm, führe meine Schafe. Ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Petrus wurde traurig, weil er ihn ein drittes Mal fragte, liebst du mich? Er sagte zu ihm, Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, sorge für meine Schafe. Dreimal die Frage, liebst du mich? Und ihr erinnert euch noch an Karfreitag und die Lesung aus Johannes. Dreimal hat derselbe Petrus verneint, diesen Jesus überhaupt zu kennen. Wir haben hier die Parallele nochmal zum Karfreitag geschehen. Die Kraft zur Veränderung hängt an einer einzigen Frage, liebst du mich? Egal was für ein Typ ich bin, eher vertrauenswürdig, vertrauensvoll oder eher kritisch, Jesus liebt mich und liebt dich mit unserer ganzen Persönlichkeit. Wir müssen uns nicht verstellen, um ihm nachzufolgen. Wenn wir dem auferstandenen Herrn begegnen, wird diese Begegnung unverwechselbar sein. Und dann wird dieser Herr uns Frieden schenken, den Mut zu glauben, zu vertrauen und dadurch die Fähigkeit zu lieben. Aus dem Vertrauen erwächst dann Zuversicht, die letztlich über den Tod hinausweist. Als Christen leben wir nicht von der Angst vorm Tod, wir leben von der Auferstehung.